In Carte Blanche hören Sie heute einen leicht gekürzten Mitschnitt eines Vortrags von Antje Hermenau unter dem Titel Gedanken über Deutschland, gehalten am 18. März in der Dorfkirche Malchow in der Uckermark. Die frühere Grünen-Politikerin, Autorin und Unternehmerin blickt auf die Lage in Deutschland. Sie spricht über Finanzkrise, Migration und Energiewende und über wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven.
Ich bin Antje Hermenau. Das ist ein komplizierter Vorgang bis hierher. Ich habe 25 Jahre DDR gelebt, wie viele andere hier bestimmt auch mindestens 25 Jahre. Dann habe ich 25 Jahre versucht, den Westen nachzubauen, vollen ehrlichen Herzens sozusagen, bis ich merkte, dass das auch nicht stimmt. Das war die zweite Enttäuschung in meinem Leben. Und bin dann also mit 50 habe ich die Reißleine gezogen, aus den Grünen ausgetreten, habe das alles hinter mir gelassen. Es gibt einfach kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt es nicht. Man ist mit sich nicht ehrlich. Und dann habe ich nochmal neu angefangen, auch als Unternehmerin, als Buchautorin. Also verschiedenste Sachen probiert. Und habe bis heute im Prinzip einen Bauchladen als Selbstständiger. Das ist so geblieben. Man hat ja durch Corona nochmal wieder Sachen dann weggetan, andere Sachen neu aufgenommen. Man ist ja ständig am Auf- und Umbauen seiner kleinen unternehmerischen Tätigkeit, weil einem die Politik das Leben fast unmöglich macht. Das muss man einfach mal sagen. Geht den kleinen Unternehmern so wie den großen. Aber im Kern habe ich immer schon mich mit Wirtschafts- und Finanzfragen beschäftigt. Was mich heute umtreibt mit dem Quo Vadis Germania sozusagen, ist dass wir alle erleben, wie ohnmächtig wir sind. Und ich will mal für mich noch hinzufügen, ich bin nicht wütend, das wäre zu zornig, zu jähzornig. Aber ich habe einen tiefsitzenden, beißenden Zorn, den habe ich schon. Ich habe einen Zorn auf diejenigen, die, egal ob sie einfach zu dumm sind und das intellektuell nicht begreifen oder ob sie es wissentlich machen, auf diejenigen, die ganz vielen Menschen hier in diesem Leben, das Land, das Leben schwer machen. Das ist nicht in Ordnung, es gehört sich nicht, es ist wirklich gegen Sitte und Anstand in meinen Augen und mich ärgert das, dass das so viele Menschen trifft, das wird ja immer mehr. Eine kleine Gruppe hat sich sozusagen aus meiner Sicht dafür Sorge getragen, dass es ihr immer gut gehen wird. Und was aus den anderen wird, es scheint relativ egal zu sein. Und ich muss sagen, das verstört mich. Und über die Verstörung bin ich jetzt hinaus. Jetzt bin ich tiefenzornig, verstehen Sie? Tiefenzornig, nicht jähzornig, tiefenzornig. Wir sind im Moment in einer Situation, die ich für 2006, 2007 nicht für möglich gehalten hätte. Nämlich, dass wir wieder von Ossis und Wessis sprechen und dass es wirklich Unverständnis gibt in wichtigen Fragen. Und man kann den anderen nicht begreifen. Man greift sich an den Kopf. Warum macht der das, ne? In dieser Art und Weise. Aus meiner Sicht ist es so, dass es drei große Entwicklungen gegeben hat. Wir reden jetzt wirklich über das Eingemachte. Oder was uns wichtig ist. Ja? Das erste war diese Finanzmarktkrise. Das hat nicht jeder gleich verstanden, ist auch ein bisschen kompliziert, aber die Auswirkungen sind schon eindeutig. Das war 2009 ungefähr, ne, als dann die Staaten sozusagen die Schulden von Banken und Versicherungen übernommen haben. Ich fasse das mal kurz zusammen. Es ist ein komplizierter Vorgang, aber ich sag's mal so. Also die Staaten haben sozusagen dem Steuerzahler die Schulden aufgehäuft, die verantwortungslose Banken und Versicherungen aufgehäuft haben, ne? Und sei es mit griechischen Staatsanleihen gewesen. Im Prinzip ist es aber etwas mehr als das nur gewesen. Eigentlich hat man, es gab mal einen Wissenschaftler, einen Russischen, der hieß Kondratjew, hat man das Ende eines Zyklus gehabt. Kondratjew-Zyklen sind ein feststehender Begriff in der Wirtschaft und das bedeutet, dass es also einen Zeitraum gibt, in dem ein Aufschwung stattfindet und dann geht es langsam wieder runter und endet und dann muss ein neuer Zyklus anfangen, so in groben Zügen. Er hat oft verglichen mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So kann man in den Bildern auch bleiben. Und so ein Kondratjew-Zyklus dauert im Durchschnitt so 60 bis 70 Jahre. Der letzte Kondratjew-Zyklus ging eigentlich zu Ende mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Winter war gruselig, das war der Zweite Weltkrieg. Und dann fing es neu an, ne? Also in den USA mit Coca-Cola und Rock'n'Roll, denke ich mal. Ja, bei uns gab es dann irgendwie die kürzeren Röcke, Petticoat, keine Ahnung. Da ging es los, das Leben wurde wieder schöner. Dann war der Sommer da, das waren vielleicht die 70er, 80er, 90er Jahre noch. Der Herbst kam dann und dann kam der Winter. So, und der Winter war eigentlich mit dieser Finanzmarktkrise da, zwischen 2006 und 2010. Dann haben aber die ganzen Finanzmärkte in den Industrieländern der westlichen Welt genug Verstand gehabt, dass sie versucht haben, das alles auf eine Immobilienmarktkrise zu reduzieren oder zu konzentrieren, so dass alle denken, es ging jetzt nur um ein paar Banken, die ein paar Leuten zu viele Wohnkredite gegeben haben oder Hauskredite. Aber das war nur das Verbergen des eigentlichen Problems. Es hätte eigentlich damals so einen Abbruch geben müssen wie, was weiß ich, 29 damals mit dem Schwarzen Freitag oder sowas. Hat es aber nicht gegeben. Dieser Zyklus wurde nicht beendet, sondern der Winter wurde künstlich verlängert. Wir sind seit 20 Jahren in einem verlängerten Winter und der Zyklus hätte eigentlich schon vor 15 oder so Jahren zugrunde gehen müssen. Es gab dann viel Diskussion über die Stabilität des Euro, aus guten Gründen meiner Meinung nach. Und es gab dann auch eine Partei, die sich dafür gründete und das zum Worte nahm mit dem Euro, das war die AfD. Und da waren viele Professoren dabei, die ich vorher schon durch meine Studien auch kannte. Und die hatten in der Sachfrage mit dem Euro recht. So, der Euro ist instabil, wird er auch bleiben. Und deswegen fand ich das interessant, dass sich diese Partei gegründet hat. Da gab es schon die ersten Muffen und Wehen sozusagen bei mir in der Grünen Partei, die dann sagten, sag mal, wieso hörst du solchen Leuten zu? Ich sage, weil sie klug sind, aber das war keine Antwort. Der Punkt ist, es hat jemand begriffen, hat es auch aufs Tablett gebracht, aber das Thema hat bei der Bevölkerung politisch nicht verfangen. Es war zu kompliziert, aber es ist die Mutter aller Probleme. Das muss man immer merken sich. Wir sind im Winter, das Geldsystem ist eigentlich gecrasht. Ist schon 20 Jahre. So, und dann hat man also Frau Merkel bedrängt damit. Die Grünen wurden dann auch noch irgendwie in Baden-Württemberg ganz wichtig, weil sie es dann geschafft haben, mit Herrn Kretschmann den Ministerpräsidenten zu stellen. Da war es dann für die CDU ganz kompliziert, im eigenen Thema versagt, nämlich bei Geld und Stabilität, ne? Dann die Grünen kommen noch mit neuen Themen. Also es wurde schwieriger und unübersichtlicher. Und dann kam ja 2015 so aus den Nichts heraus auf einmal eine Migrationswelle. Wissen Sie, wie das angefangen hat? Es gab ja sehr viele Auffanglager für Syrer auf der türkischen Seite. Und die wurden auch von der EU finanziert. Die EU hat die Finanzierung dieser Lager halbiert. Das heißt, es war dort also keine guten Zustände mehr in den Lagern. Da haben sich die Leute auf den Weg gemacht. Da waren bestimmt auch Leute da, die ihnen erzählt haben, geht nach Deutschland, das passt wunderbar. Das heißt, es ist nicht nur aus Versehen passiert, sondern es gab eine Ursache, einen Grund und einen Anlass und dann ging's los, ne? So ungefähr. Aus meiner Sicht hat die Migrationswelle die Euro-Frage und die Stabilitätsfrage und die Wirtschaftsfrage überdeckt. Ob das absichtlich herbeigeführt wurde oder ob das nur das Ergebnis ist, das vermag ich nicht zu sagen. Deswegen beschuldige ich auch keinen. Aber mir fällt schon auf, wie wunderbar es geholfen hat, die Menschen total abzulenken von der Sache mit dem Euro und mit der Wirtschaftskrise. Dann kam also die Migrationsfrage auf und die Integrationsfrage wurde gar nicht erst gestellt, sondern das Volk wurde zusammengepfiffen, gewöhnt euch gefälligst daran, im Zweifel Arabisch und Türkisch zu lernen, damit ihr klarkommt in eurer Straße. Das waren also Originalzitate von grünen Politikern, ich will den Namen gar nicht nennen. So, das war für mich befremdlich. Also trotzdem, wenn ich dann immer so Leute über das Thema Integration reden höre, die so gar nicht viel Nahkontakt mit dem Thema haben, außer dass sie gerne einen Döner essen, finde ich das schon kompliziert, wenn man sich darauf nicht einigt. Also der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es gab in der Politik genügend Strömungen, die das schick fanden, dass wir entdeutschen und sozusagen uns den Zuwanderern einpassen oder eine so offene Nation sind, dass man gar nicht mehr merkt, dass es Deutschland ist. Das ist nicht von mir erfunden, sondern das sagen die Leute selber. Im Sinne, ich freue mich drauf, Deutschland wird sich ändern. Sie kennen die ganzen Sprüche. Ich habe immer das Gefühl, die wurden nicht aus Kenntnis gesprochen, sondern aus Wunsch dir was. Also das war die Vorstellung, wie man es gerne haben würde. Und es gibt viele tolle Beispiele von Leuten, die sich hervorragend integrieren. Es gibt viele furchtbare Beispiele von Leuten, die sich überhaupt nicht integrieren. Es gibt welche, die sogar sagen, dass sie das niemals tun werden. Da haben wir ein Problem. Das darfst du aber nicht ansprechen, weil du dann sofort wieder alle rechts außer Mutti. Ne? So. Das ist dumm, denn wir können durchaus hier gerne eine Menge tüchtiger Leute gebrauchen, so ist das nicht. Aber der Punkt ist, wir haben eine gewisse Lebensart, wir haben uns hier was aufgebaut, wir haben bestimmte Werte, die sind übrigens christlich grundlegend geprägt und nicht anders, christlich grundlegend geprägt. Ne? Europa hat Vaterländer, Europa ist christlich geprägt, alles andere ist erfunden und als Rokoko dazugekommen im letzten Jahrhundert. Und diese Frage wird einfach nicht ausdiskutiert. Also hier in Deutschland jedenfalls nicht. Was hat das alles für nachwirkende Folgen gehabt? Es gibt riesige Probleme mit den sozialen Sicherungssystemen. Die Migration, die nicht sozusagen durch ein Einwanderungsgesetz gesteuert ist, die führt dazu, dass ganz viele Leute in den sozialen Sicherungen hängen bleiben und dann trotzdem nicht arbeiten gehen und einzahlen, sondern nur rausnehmen. Und das ist so wieder reine Mathematik. Du kannst auf Dauer nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. Jetzt kommen sie also und sagen, ja, wir müssen ja die Krankenversicherung reformieren, wir müssen die Rentenversicherung reformieren. Ja, kein Wunder. Versicherung heißt eigentlich, es sind nur die drin, die sich versichert haben. Ne? Also das ist ein Problem. Und darüber wird aber nicht gesprochen, weil man eben die soziale Frage nicht diskutieren kann, ohne gleich ausländerfeindlich zu sein durch diese Fragen. Das ist schon interessant aufgebaut, auch beim Bürgergeld. Mich stört das, dass es nicht möglich ist, sachlich in der Frage mal zu diskutieren, wie das eigentlich so weitergehen soll. Andere Regierungen in anderen europäischen Ländern ziehen da Konsequenzen. Und wenn Sie nach Osten und nach Südosten gucken, da wird gar nicht erst damit angefangen, sich so ein Problem an die Backe zu bauen, ne? Das ist schon interessant. Das sind aber auch alles ordentliche Europäer und sie gelten als zivilisiert. Das sind dann keine Rechten, das sind dann Polen, Ungarn und andere, ne? Dann kam die nächste große Ablenkungsspur von der eigentlichen Problematik, dass uns das Geld ausgeht und so weiter. Und das war dann die Corona-Geschichte. Für mich ist wesentlich, dass da natürlich eine Menge Maßnahmen ausprobiert worden sind. Was kann man der Bevölkerung abverlangen an Disziplin? Also Corona hat oft gespalten in geimpft und nicht geimpft. Und mit welchen fiesen Methoden? Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und ich will jetzt gar nicht zu den gesundheitlichen Aspekten Stellung nehmen, das verkneife ich mir. Aber es kommt ja immer mehr raus und man wird immer unsicherer, ob das alles so in Ordnung gewesen ist, wie es gemacht worden ist. Kräht aber kein Hahn mehr danach, sitzt ein Spahn vor Untersuchungsausschuss und sagt, na ja, wir haben ja das alles freiwillig machen lassen und so. Und ja, wir wussten ja vorher, dass das nicht wirklich hilft. Wir dachten irgendwie, es ist gut so. Also es ist unglaublich. Keiner ist mehr für sein Tun verantwortlich. Null. Es gibt null Verantwortung in diesem Land. Wir haben eine Art Kollektivverantwortung, ja. Und das merkt man dann zugespitzt in dem Moment, wo Parteien, die überhaupt nicht miteinander vereinbar sind, die nicht kompatibel sind, würde der Computermensch sagen, ja, dann auf einmal Koalitionen bilden, und zwar nicht für etwas, sondern gegen jemanden. Also das ist an Absurdität ja kaum noch zu überbieten. Dann wäre ich ja lieber dafür, dass jede Fraktion einen Minister kriegt, und dann müssen sie alle miteinander raufen, bis es passt. Aber das ist ja verrücktes Zeug. Man hat überhaupt nichts miteinander zu tun, man zieht in verschiedene Richtungen politisch. Es gibt auch für den Bürger keine Möglichkeit mehr, eine andere Politik zu wählen, wenn man nicht AfD wählen will. Und dann treiben sie einen zur AfD hin sozusagen und dann beschimpfen sie einen, wenn man AfD wählt, weil man eine andere Politik will. Also das ist ein Ringelpiez mit Anfassen, sagen wir. Unter erwachsenen Leuten, ja, alle erwachsen, mit mehr oder weniger Berufsabschlüssen, das man changiert in den Parteien, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Suche des Landes Besten, des Bestes, das passiert überhaupt nicht mehr. Und das hat damit zu tun, dass die Linken wahrscheinlich intuitiv begreifen, dass sie Mist gebaut haben und dass ihre Zeit durch ist. Und dass sie jetzt aber mit Biegen und Brechen versuchen, so lange wie möglich noch alles so für sich so einzurichten, wie sie es gerne hätten, solange es eben noch geht. Hauptsache, es wird nicht schlechter. Und deswegen gibt's dann eben aus Steuerzahlern Geld bezahlte NGOs, ja, Nichtregierungsorganisationen kriegen ja Geld vom Staat, ne? Also solche kleinen lustigen Sachen. Und dann kam noch mal ein weiteres Ablenkungsthema, das wir jetzt erst verstehen. Das wurde aber schon 2019, 2020 eingetütet, weil Corona nicht gereicht hat sozusagen. Und das ist die Energiewende. Machen Sie sich keine Illusionen. Das wird noch, naja, lustig will ich nicht sagen, es wird schlimm. Also wir haben zu wenig Kapazität, wir produzieren zu wenig. Wir kriegen von den Nachbarn, die Nachbarn werden ihre Energie in Zukunft selber brauchen, weil alles auf KI umstellt. Diese ganzen Rechenzentren verbrauchen enorm viel Strom. Wir wollen ja auch alles auf Strom stellen, Autos und Heizung und Pillepalle. Aber wir haben nicht genug Kapazitäten. Und das wird auch so bleiben. So schnell ist nicht ein neues Kraftwerk gebaut, Gaskraftwerke. Wir haben jetzt die Strommasten und Solarfelder und ab und zu kommt auch eine Menge Strom raus, immer zu Zeiten, wo man den nicht braucht. Und speichern ist auch noch nicht. Es gibt keine Speicherkapazitäten. Das Netz ist nicht umgebaut. Und die 70 Gaskraftwerke, die man bräuchte, um immer dann zuzuschalten, wenn Sonne und Wind mal nachlassen, aus welchen Gründen auch immer, sind auch nicht da. Und die zwei LNG-Terminals, die da in Rügen angebastelt wurden, also wenn Sie zwei Schiffe pro Tag entladen, ne, dann muss das also in so einen großen Container rein, dann muss das Gas, ist ja komprimiert, muss dann entgasen, also die Flüssigkeit muss wieder zu Gas werden. Das dauert ein paar Tage, dann kann es erst ins Gasnetz eingespeist werden. Wenn wir wirklich das Backup über LNG machen wollten, über flüssiges Erdgas, das mit Schiffen angeschippert wird, mit Schwerdiesel wahrscheinlich, ja, um das dann sozusagen zu nutzen, dann brauchen wir da ständig Schiffe, die anlanden, ganz viele von diesen Entgasungszelten. Das ist nicht zu schaffen. Wir haben es ja jetzt gerade gemerkt, als wir mal ausgerechnet haben, was die Speicher noch haben. Das heißt also, Deutschland hat sich faktisch im Ergebnis deindustrialisiert, weil es die Energiefrage als eine Einsparfrage begriffen hat, obwohl alles jetzt in einem neuen Kondratjew-Zyklus, im neuen Technikzyklus auf Energieverbrauch geht. Eine Weile haben vielleicht der ein oder andere gedacht, das könnte ja sein, der neue Zyklus ist dann die Medizin und der Sport und die Selbsthilfe und Longevity, also Langlebigkeit. Und dann haben sie angefangen, alle möglichen Pillen zu produzieren. Und dann die Dänen leben ja fast alleine schon von Ozempic-Spritzen, also es geht los. Aber das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung wird sein, dass man mit KI ganze Prozesse durchsteuert. Da wird man weniger Fachkräfte brauchen, egal ob es welche sind oder nicht. Das ist dann auf alle Fälle eine Konsequenz. Und es wird wahrscheinlich auch viele Menschen treffen, die dann nicht mehr gebraucht werden in ihrem jetzigen Beruf, die so in der mittleren Ebene sind, ne? Also Büro, Verwaltung, Steuer, das ist alles KI machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gebraucht werden Leute, die die Hände noch zum Arbeiten benutzen, auf allen Ebenen. Und man wird sehen, wohin das führt. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. So oder so brauchen wir Strom. Wir haben jetzt die chemische Industrie verloren. Die wandert ab. Die kann sich diese Strompreise einfach nicht leisten, selbst mit Industriepreis nicht. Wir verlieren die Autobranche, ist gerade ganz groß im Laufen. Sie haben gehört, wie viele Menschen entlassen werden. Die deutschen Werke werden größtenteils geschlossen. Es bleiben vielleicht noch kleine Forschungseinheiten hier, das wird man sehen. Wir werden auch die Stahlindustrie verlieren. Die kann auf Dauer auch nicht mit diesen Preisen arbeiten. So, das heißt, die ganze Schwerindustrie geht weg. Und dann ist das, was im Land übrig bleibt, die sogenannte Leichtindustrie, also Montage, Fertigung, fünfdimensionales Fräsen, also tolle Qualifikation, eine Präzisionsarbeit vom Feinsten, ne? Also dafür ist auch alles berühmt und berüchtigt hier. Wir können das sozusagen 110% liefern. Aber das nützt nichts, wenn man die großen Abnehmer sozusagen nicht mehr hat. Sie können kein Auto bauen, wenn Sie keinen haben, der einen Motor kann. Oder Sie können auch keins bauen, wenn Sie nur einen haben, der Motor kann, aber keine Karosse. Verstehen Sie, was ich meine? Das greift alles ineinander über. Wir haben in Westsachsen sehr viele Zulieferer der Automobilbranche. Ich kann Ihnen da ein Lied vorsingen. Das ist ein Riesenproblem, weil diese ganze Zuliefererstruktur jetzt eben auch noch runtergeht. Es gibt aber keine neue Idee. Der Anfang war, wohin geht Deutschland? Na, ich sag Ihnen, es hat keiner eine Idee, was aus der Deutschland AG werden soll, nachdem die Amerikaner entschieden haben, dass sie dieses Gewerbegebiet nicht mehr brauchen. Das ist, glaube ich, im wirklichen Sinne die Wahrheit. Und das heißt, wir müssten jetzt selber erfinden, was wir machen. Da ist mein Vorschlag immer, und da bleibe ich beim Europa der Vaterländer und der Regionen, zu sagen, also da hätte ich gerne in Deutschland mehr Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Mehr, nicht Berlin und Brüssel bestimmen, sondern die Hauptstädte in den Bundesländern bestimmen, finde ich besser. Und dann geht jeder auch den Weg, der in seiner Region passt. Und man probiert vieles gleichzeitig neu aus. Dann hat man eine größere Möglichkeit, von Fällen zu gucken, was funktioniert. Wenn die in Berlin und Brüssel ewig rumplanen und eh das dann durchgestochen ist bis Dresden oder von mir aus auch nach Potsdam, dann haben wir die Situation, dass da so viel Zeit vergangen ist, dass die anderen Länder mit der KI schon dreimal um die Palme gefahren sind. Also ich würde das lassen. Es geht jetzt nur noch, und das ist jetzt typisch mitteldeutsch, ich gebe es zu, da bin ich Sachse, Mitteldeutschland hat sich sehr gut entwickelt wirtschaftlich aus der Konkurrenz von vielen kleinen Einheiten. Das waren alles so kleine Fürstentümer und Grafschaften und hast du nicht gesehen, bist du auf dem Pferd nach einem halben Tag durch gewesen. Ne? Und jeder wollte aber zeigen, was er drauf hat. So, da hat der eine Bibliothek, dann will der andere auch eine Bibliothek. Da hat der eine Oper, will der andere auch eine Oper oder ein Theater. Mitteldeutschland, also Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, zumindest der südliche Teil, haben die höchste Theaterdichte in der Welt. Woran liegt das wohl? Und es heißt für mich, also Wohlstand, der vernünftig organisiert ist, also im Sinne ordoliberal, sage ich jetzt mal, als soziale Marktwirtschaft, das ist schon richtig. Die Deutschen vertragen keinen Manchester-Kapitalismus. Das geht ja von der Mentalität schon gar nicht. Und das will ich auch nicht. Ich vertrage aber auch keinen Sozialismus mehr. Das ist für mich auch erledigt. Das habe ich mit Füßen abgestimmt. So, wenn wir da einig sind, ist die soziale Marktwirtschaft eigentlich ein idealer goldener Mittelweg, ehrlich gesagt, dann sollten wir versuchen, das auch im Griff zu behalten. Das heißt, Bildung, Bildung, Bildung. Womit machen denn die Chinesen und die Inder auf einmal so Betrieb? Weil sie ihre Leute ausbilden, die geben in die Bildung rein. Und wir haben das hier vernachlässigt, beziehungsweise, das ist ja meine Beobachtung jetzt auch vor allen Dingen in Großstädten, es ist gar nicht mehr so einfach als Schüler richtig gut zu lernen, weil eben die Situation in der Klasse komplizierter geworden ist. Ich sage auch das, in der Liebe geblieben, ja. Also das geht einfach nicht. Die Rahmenbedingungen für ein gutes, engagiertes Lernen sind viel schlechter geworden, zumindest in Großstädten. Das ist das, was mir Lehrerkollegen auch manchmal erzählen. Als man das glaubt oder glauben möchte. Und wenn man dann eben nur noch wenige deutschstämmige Kinder in der Klasse hat und die anderen sprechen andere Sprachen, dann ist es schwierig, sozusagen da standzuhalten. Und was ich jetzt hier alles so mitbekomme, lesen muss oder im Radio höre, dass also natürlich Kinder zwischen 6 und 10 Jahren in der Grundschule, wenn dann ihr bester Kumpel Ali sagt, na, ich esse heute nichts, dann isst er eben auch nichts, weil sein bester Kumpel Ali ist, ja. Das ist ja nicht irgendwie komisch, so. Aber zu Hause kommt das Kind an und ist völlig fertig, ne? Das ist alles nicht gut. Weil es führt dazu, dass wir wirklich sehr vereinzelt werden. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich mir unter einer Gemeinschaft vorstelle. Jetzt habe ich natürlich Hoffnung auf Familien, die stabil bleiben. Ich habe Hoffnung auf Kirchgemeinden, die stabil bleiben. Es gibt auch andere Möglichkeiten in Vereinen und so weiter. Aber früher hatten wir ein gewisses Vertrauen. Nicht unbedingt in die DDR-Führung, da bin ich vorsichtig, aber ein gewisses Vertrauen, dass die Institutionen, die der Westen da entwickelt hat, funktionieren. Also ich hatte dieses Vertrauen, sonst hätte ich mich gar nicht ins Parlament wählen lassen. Ne? So einfach ist es doch. Und ich hatte Vertrauen in die Gerichte, in das Verfassungsgericht, in die Arbeitsgerichte, alles. Ich hatte Vertrauen in die Institutionen bis hin zum Verfassungsschutz. Das ist alles zerbröselt. Und ich bin jetzt keiner, der einfach nur auf den Staat schimpft. Ich habe versucht, ihn mit aufzubauen. Sondern ich sage, dieses Vertrauen ist nicht mehr gerechtfertigt. Das liegt nicht an der Institution an sich, wie sie ausgedacht ist. Das liegt daran, wie die Akteure, die darin sind, drauf sind. Und das ist der Zeitgeist. Und der Zeitgeist raubt uns die Zukunft. Er raubt sie uns zum Beispiel mit dieser Energiewende. Ich will das mal plastisch machen. Wir haben ziemlich hohe Kapazitäten inzwischen ausgebaut bei Wind und bei Sonne. Ich sag mal, wir sind da an der Schmerzgrenze aus meiner persönlichen Sicht. Und dafür haben wir 600 Milliarden Euro in 20 Jahren ausgegeben. Das ist unglaublich viel Geld. Das ist mehr als ein Bundeshaushalt pro Jahr. So, und dieses Geld wird dafür ausgegeben, dass man eben diese Windkraft installiert hat, in der sehr viele Rohstoffe verbaut werden in den Türmen, die teuer sind, zum Teil auch giftig sind. Das ist alles Sondermüll, wenn so ein Windrad abgebaut wird. Und das haben wir in die Solaranlagen gesteckt, die so gebaut sind, dass drunter nichts mehr wächst und auch die Kühe nicht weiden können. Wir haben damit manchmal mittags im Sommer enorm viel Energieproduktion, gar kein Thema, wird aber gerade nicht so viel gebraucht. Und wenn es dann dunkel ist und kein Wind weht, dann haben wir die Energieproduktion nicht. Da wird's aber gebraucht, da bist du zu Hause und machst einen Fernseher und noch eine Waschmaschine und pipapo. Ich sag mal nur vom Haushalt. Von der Industrie ganz zu schweigen. Die Industrie produziert ja auch nicht nur mittags, ne? Die produziert ja auch zu anderen Tageszeiten und hat ganz unterschiedliche Verbräuche. Wir haben ein Stromnetz, das so ausgebaut ist, dass einige große Kraftwerke oben sind und die liefern ganz viel Strom und das wird dann ganz viel verteilt, wie so ein Flussdelta, ne? Jetzt haben wir eine Stromproduktion mit Balkonkraftwerken, die unten im Delta ein bisschen was einspeist und gegen den Strom nach oben schiebt. Deswegen werden die oft abgeregelt, weil das gar nicht zu handeln ist. Wir hatten früher bei den Netzbetreibern so 5 bis 6 Ausbalancierungen im Netz pro Jahr. Ne, das, also wenn mal ein bisschen was gekippt ist, mussten sie ausbalancieren und dafür haben die dann Verträge abgeschlossen, zum Beispiel mit Aluhütten oder Stahlwerken, die da immer Schmelze im Ofen hatten und haben gesagt, eine halbe Stunde können wir es ohne Strom und ohne Hitze zu verlassen, das erkaltet nicht und erstarrt nicht und macht den Ofen kaputt. Halbe Stunde könnt ihr uns abschalten und die Stadt muss nicht abgeschaltet werden. Die Verträge hat man gemacht. Es hat funktioniert, ist gelaufen, hat gepasst. Das ist nicht einmal 20 Jahre her. 5 bis 6 pro Jahr Ausgleiche. Jetzt sind wir bei mehreren tausend Ausgleichen pro Jahr. Also mehrere pro Tag. Und es hat damit zu tun, dass alles nicht zusammenpasst. Das ist, als ob ein Kind irgendwas zusammengesteckert hat und sich wundert, dass der Computer nicht läuft. Es war ein funktionierendes System. Und es wurde erstmal mutwillig zerstört. Und da kann man drüber reden, wie man möchte. Und da kann man Zahlenkolonnen bewegen, wie man will. Das Ergebnis ist augenscheinlich und plastisch und da. Und wenn viele Leute immer mal davon reden, ja, es könnte ja mal ein Blackout geben oder wie manche sagen Brownout, das sind die ganz Gebildeten, die haben das mal aufgeschnappt. Das heißt, dass man mal ein Stadtviertel abschaltet für eine Weile. Ist ja in Berlin dann mal 6 Tage auch geglückt. Entschuldigung, war ein bisschen böse. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dieses Netz ist nicht mehr beherrschbar. Und wenn Sie wackelnde Stromversorgung haben und wenn es manchmal nur eine Sekunde oder so ist, ne, wo der Strom nie anliegt, dann haben sie mit den Computerwissenschaftlern und den ganzen KI-Leuten mächtig Stress, weil das gar nicht geht. Das heißt, wir verpassen jetzt, weil wir in die falsche Richtung gefahren sind, in die Sackgasse mit Umf da, wir retten das Weltklima, haben wir jetzt unsere eigene Voraussetzung dafür, am nächsten Technologiezyklus teilzunehmen mit der KI, die falschen Voraussetzungen geschaffen. Das ist ein Drama. Ja, also nicht nur, dass wir jetzt auch noch Wissensstände verlieren im Bereich der chemischen Industrie und der Automobilindustrie, weil die abwandern, woanders ausbilden. Jetzt haben wir auch noch mal nicht genug Strom, um wenigstens den nächsten Technologiezyklus mitzumachen. Also das macht mir wirklich zu schaffen, weil es ist und bleibt ein Industrieland. Dieses Land ist kein Agrarland. Und offensichtlich geht das hier in eine völlig andere Richtung. Und dass jetzt damals, als der Ukraine-Krieg ausbrach, zwischen Russland und der Ukraine, nicht sofort alles angeschaltet worden ist, was Strom produziert, und die Atomkraftwerke nicht verlängert worden sind, das ist, finde ich, ein Verbrechen an uns. Weil man hätte bei geänderter Voraussetzung, ne, vorher konnte man ja noch ein bisschen wild fabulieren, die Windräder machen das schon, ne? Aber wenn man dezidiert, wie das Frau Baerbock und auch Herr Habeck gesagt haben, wir wollen das Russengas gar nicht mehr, dann muss man doch alles andere laufen lassen und anschalten, damit man in der Lage ist, das zu kompensieren. Ansonsten muss man ja damit rechnen, dass dann die Firmen zumachen, die sich die Strompreise nicht leisten können, beziehungsweise die einfach sehr viel Strom verbrauchen. Und die sind ja auch alle weg, auf dem Abmarschweg. Und die Amerikaner sind ja nicht blöd. Die fanden das alles sehr, sehr günstig und haben dann gesagt, oh, wir haben guten Strom und wir machen Steuervergünstigung, komm zu uns. Ich kenne mehrere Unternehmer in Sachsen, die das Angebot angenommen haben. Die sitzen jetzt in North Carolina und produzieren dort, und zwar zu günstigen Preisen. Also das ist der Punkt, der mich da umtreibt. Nun kann man sagen, okay, die KI bringt vielleicht ein bisschen mehr Automation und wir brauchen dann nicht mehr so viele Leute in den Fabriken. Ja, das wird sowieso anders werden. Die KI ist zum Beispiel auch in der Lage, dann Produktionsprozesse zu steuern in sogenannten dunklen Fabriken. Das kennen Sie vielleicht noch nicht. Eine dunkle Fabrik ist eine, in der man das Licht nicht anmachen muss, weil der Roboter arbeitet. Der braucht nicht zu gucken. Da wird dann alles schon mechanisch gearbeitet. Da brauchen Sie auch nicht mehr so viel Arbeitskräfte am Fließband. Das ist dann alles nicht mehr da. Das ändert sich alles sehr. Was kommen wird, ist eine Veränderung dessen, was hier der Alltag ist. Es wird im ländlichen Raum vielleicht nicht so stark ausfallen wie in den Städten. Und deswegen ist auch in den Städten aus meiner Sicht der Stressfaktor viel höher. Das kommt erst noch. Und wie gesagt, das werden viele Berufe sein, nicht nur die Sekretärin, die man jetzt mit einer KI im Handy sozusagen hat und die einem die Termine reinbabbelt oder sowas, aber dann wird es auch wirklich darum gehen, dass bestimmte Verwaltungsprozesse und so weiter alles über KI laufen. Jetzt gucken Sie sich mal an, was im letzten Jahr in Deutschland noch der einzige wachsende Sektor gewesen ist, der das BIP leicht über Null gehoben hat. Verwaltung. Die haben viele Beamte eingestellt. Die zählen als Wirtschaftswachstum. Ich will dazu als Unternehmer nichts sagen. Ja, Sie wissen, was ich meine. Bis abends um 10 Uhr sitzt du an deiner ganzen Bürokratie. Ne? Anstatt dass man den Leuten jetzt ein bisschen mehr Luft gibt und Geld lässt, damit die was Neues erfinden und auf die Beine kommen, wirst du noch ganz zu Tode gewürgt sozusagen mit weiterer Bürokratie, noch ein Gesetz beachten, die Vorschrift noch, jeder neue Beamte ist eine neue Vorschrift und das dreht sich dann im Kreis. Ne? Also EU macht auch 1000 Vorschriften. Es wird alles so durchreguliert im Prinzip, dass man nicht mehr kreativ sein kann. Jeden Schritt, den du machst, der ja nicht sozusagen mit 1000 Gesetzen abgestimmt ist, stehst du mit einem Bein im Knast. Das, ne, also Unternehmertum ist anders. Es ist einfach anders. So, das Problem haben wir also auch noch. Und wir haben eine Politikerkaste, sag ich jetzt mal. Kaste klingt ein bisschen ab, ja, ich will noch Liebe bleiben. Wir haben eine Politikergruppe. Wie soll ich das sagen? Eine Politikergruppe, die meistenteils irgendwie doch der Meinung ist, dass sie besser weiß, was die Zukunft ist, aber sie weiß es eigentlich nicht. Und wenn Sie mal gucken, eigentlich hätte ja die CDU mit der FDP zusammen neue Wirtschaftsziele ausloben müssen und sagen müssen, das ist die Zukunft, da gehen wir wirtschaftlich hin. In 10 Jahren wollen wir von mir aus der Deutschland AG 16 Deutschland GmbHs machen und den Wettbewerb ausloben und gucken, dass wir neu auf die Füße kommen, den Mittelstand stärken, und uns fällt schon was ein. Wir haben von den 3.500 Hidden Champions im Mittelstand 1.600 bei uns. Wir sind stark. Nichts ist gekommen, gar nichts. Und stattdessen haben die CDU und auch die SPD die halbgare Idee von dem Degrowth der Grünen übernommen. Das war die einzige Wirtschaftsidee, die überhaupt noch auf dem Markt gewesen ist. Dass es die falsche ist, finden wir gerade selber alle praktisch heraus. Aber das war die einzige, die noch da war, und da haben sich einfach alle dran gehängt. Und so, Hannemann, mach du voran, ich hänge dann meinen Wagen dran. Und keiner hat sich was Neues ausgedacht. Und das irritiert mich sehr. Normalerweise müsste man doch von einem konservativen, liberalen Politiker erwarten dürfen, dass der weiß, dass man auch immer wieder was Neues erfinden muss und dass die Wirtschaft laufen muss. Also in Sachsen nennen wir das, laufen muss es. Ist egal, wer da oben den Kasper macht, laufen muss es. Ne? So. Läuft aber nicht. Läuft nicht. Und diese Frage, werde ich einfach nicht los. Die anderen europäischen Länder versuchen sich neu zu orientieren. Die Franzosen reden davon, dass sie bei der KI ganz groß mitmachen wollen. Und mit der Atomkraft sind sie zumindest stabiler aufgestellt als wir bei dem Thema. Das muss man einfach mal sagen, auch wenn man es nicht mag. Die nordischen Länder setzen auf unterschiedliche Strategien. Aber am Ende guckt jetzt jeder, wie geht's weiter. Und was soll in Zukunft hier gemacht werden? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Und wir sind immer noch mit Umfdada in der Sackgasse und halten das sozusagen für das Ende der Geschichte. Und ich kann mir das nur noch mit einer gewissen Verblendung erklären. Ich habe öfter mal Kontakt mit Hans-Joachim Maatz, Psychotherapeut in Halle. Sie kennen ihn vielleicht, der eine oder andere. Und er hat mir damals gratuliert, als ich 2014, 2015 gesagt habe, ich trete bei den Grünen aus, ich gehe aus der Politik raus, die sind alle verrückt geworden hier. Das war meine Grundempfindung. Der hat mich da ein paar Wochen später getroffen und sagt, Frau Hermenau, ich kannte Sie bisher noch nicht, ich darf Ihnen gratulieren, Sie haben alles richtig gemacht und sind eine große Ermutigung für uns. Ich sage, na ja, meine Plage fängt jetzt erst an, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich alleine klarkomme. Und er hat dann Bücher noch geschrieben, wie die normopathische Gesellschaft oder die narzisstische Gesellschaft, das ist wichtig. Es ist ja jetzt immer in den letzten Jahren so Mode geworden, seit 2005 auf jeden Fall, den Ossi dafür zu beschuldigen, dass die ganze Welt sich nicht so entwickelt, wie sie es manche Grüne und Rote auf ihre Servietten in ihren WGs gekritzelt haben. Wir sind aber nicht schuld dran, dass es anders kommt, als sie gedacht haben. Das ist echt nicht unsere Schuld. Ja. Aber es ist schön, wenn man es einem überhelfen kann und man selber nicht zuständig ist für das, was man nicht erkannt hat. Und es wird jetzt ganz schwer sein, diesen Menschen dabei behilflich zu sein und sie zu unterstützen, sich der Wahrheit ein bisschen mehr anzunähern. Ganz Europa ist ausgenüchtert. Das sieht man an den Wahlergebnissen. Alle machen einen kleinen Rechtsruck, damit wieder ein bisschen Balance ins Boot kommt, in dem man gemeinsam sitzt. Nur die Deutschen nicht. Die Westdeutschen sind inzwischen eine Insel, haben sich isoliert innerhalb Europas. Und deswegen werden wir da irgendwie mit rein verhaftet und beschimpft von den Westdeutschen, weil wir denen diese Illusion zerstören wollen sozusagen. Weil wir mal Fragen stellen zu bestimmten Themen, weil es nicht funktioniert, es läuft halt nicht. Ne? Ganz merkwürdige Situation. Ich habe noch keine Lösung dafür, aber eins steht meiner Meinung nach fest. Wir sind deutlich mehr an Tisch und Bett getrennt, als man das wahrhaben möchte. Das ist meine Erfahrung, wenn ich durchs Land fahre, dass also wir zwar alle im selben Haus wohnen, auch dieselbe Sprache sprechen oder dieselbe Sprache benutzen, das ist ein Unterschied, benutzen, aber es doch eben große Unterschiede in der Beurteilung gibt. Ich will jetzt gar nicht mal die Frage oft klamüsern mit Russland oder so, da gibt es ja viele Sachen zu beachten, sondern ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Ostdeutschen in der Mehrheit ihres Wahlverhaltens sehr europäisch sich verhalten. Wie unsere Nachbarn hüben und drüben und oben und unten. Und die Westdeutschen sind irgendwie noch ein bisschen komisch. Also, das sagt natürlich keiner. Und wenn man dann noch so einen ehemaligen Bundespräsidenten hat, dem nach Dunkeldeutschland wieder irgendwelche Sachen einfallen, ich denke, mein Schwein pfeift. Ja, vielleicht ist ja normal auch der alte Deutsche und das andere zwischendurch war eben 50 Jahre Rokoko. Ich darf da mal aus meinem Buch zitieren, vielleicht macht das Spaß. Wer also daran verzweifelt, wie die Welt jetzt gerade ist, der sollte sich vor Augen halten, dass es eine Zeit gab, in der es als schick und modern galt, riesige Perücken auf seinem Kopf aufzutürmen, sie mit Mehl zu bestäuben, in ihnen nistende Mäuse zu ertragen und schwer an ihrem Gewicht zu schleppen. Was wir heute als hanebüchenen Unsinn erkennen, war damals ein Merkmal, um sich vom Plebs zu unterscheiden und seiner Existenz wenigstens äußerlich einen besonderen Wert, eine Bedeutung zu verleihen. Genau darum geht es. Wie sind wir denn sozusagen vom Pfad abgekommen, ab und zu mal mit der Realität abzutesten, ob wir noch auf dem Wasser schwimmen? Ne? Das ist irgendwie weg. Und ich sag mal, Sachsen sind da ja manchmal auch ein bisschen aufmüpfig. Also erst sind wir ganz geduldig. Das dauert wirklich lange, ehe der Geduldsfaden reißt. Ne? Aber wenn der Gast den ganzen Kuchen aufgefressen hat, dann werden wir gibsch. Ich will darauf hinweisen, dass die Ansichten aus der Mitte Europas, also von Mitteleuropäern, natürlich von dem abweichen, was Westeuropäer denken. Die Briten und die Franzosen haben sich ja gerne an der Angst vor Russland beteiligt, die Amerikaner irgendwie grundlegend empfinden. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Während ein deutscher Kanzler wie Bismarck sagte, wenn die Deutschen und die Russen sich vertragen, geht's Europa gut. Das ist eine Angst der Perspektive. Als Mitteldeutscher bist du aber eben auch näher dran als die Engländer oder die Franzosen. Also der Punkt ist, wie kommst du mit allem klar? Und wenn ich mir ansehe, wie jetzt zum Beispiel Viktor Orban verunglimpft wird, weil er eben bestimmte Fragen auch aus einer mitteleuropäischen Perspektive heraus stellt, zum Beispiel, warum haben denn eigentlich die Ungarn zusammen mit den Österreichern Wien verteidigt gegen die Türken, wenn jetzt alle durchmarschieren dürfen, ne? Ist immer eine Frage, die man stellen darf. Der ganze ehemalige Ostblock hat ja kein Interesse daran, die Immigrationspolitik, der von Brüssel aufgeboten ist, anzunehmen. Die machen da nicht mit. Haben die Polen erklärt, haben die Slowaken, die Tschechen erklärt, haben die Ungarn erklärt, die wollen das so nicht. Ne? Und da kommt auch öfter mal das Wort Christentum oder es kommt auch öfter mal das Wort Europäer. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist eine Perspektive, die die ganzen Staaten eingenommen und die Bevölkerung eingenommen haben. Ich bin der Auffassung, dass wir wahrscheinlich in Europa weiterkommen, wenn wir versuchen, wirklich sehr viel wieder in den Regionen lösen zu lassen. Und Brüssel darf vielleicht noch eine gemeinsame Verteidigungsstrategie machen und vielleicht eine gemeinsame Strategie zur Sicherung der Außengrenzen und vielleicht noch eine gemeinsame Energiestrategie, damit wir noch ein bisschen im Austausch bleiben. Gerade wir Deutschen werden darauf angewiesen sein, dass andere was übrig haben, wenn wir Strom brauchen. Das wäre so ungefähr das, was ich sehe. Ansonsten sollte man sich zivilisatorisch ein bisschen vertrauen in Europa, ja, also meiner Meinung nach. Und nicht versuchen, alles vorzuregeln und alles durchzuregeln. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Berlin immer stärker werden sollte. Die sind so weit weg von dem, was die Leute täglich beschäftigt. Und die Bürgermeister oder auch die Facher, die sind dann diejenigen, die am Ende der Nahrungskette in der Politik beim Bürger ausbaden müssen, was da oben gar keiner mehr wahrnimmt. Die sind sozusagen im Raumschiff. Das ist, spielt keine Rolle mehr. Und ich glaube, die Demokratie hat dann eine Chance, wenn man Leute, die in der Demokratie tätig sind für die Bevölkerung, auch noch greifen kann. Also Vertrauen hat was mit Nähe zu tun. Je weiter weg was ist, Berlin, Brüssel, von mir aus auch Washington DC oder irgendwann mal Peking, wir werden es ja erleben. Je weiter etwas weg ist, umso weniger Vertrauen kann man darin haben. Demokratie ist eine Gesellschaftsform nicht nur der Geduld, weil man eben nicht andere erschlägt und einfach bestimmt, sondern man muss sich dann schon auseinandersetzen, sondern es ist auch eine Gesellschaftsform, die Nähe braucht, Austausch, Kommunikation. Und wenn eine Regierung mit einem Drittel der Bevölkerung nicht sprechen will, weil die aus deren Augen die falsche Partei wählt, dann ist das mit der Demokratie eine schwierige Sache. Das liegt aber nicht an denen, die die Partei wählen, das liegt an denen, die mit denen nicht reden wollen. Also die Demokratie, Parlament, kommt von parler, das heißt sprechen, miteinander reden. Wie sind denn die Parlamente entstanden? Übers Budgetrecht. Es gab Könige, die haben die Steuern eingesammelt und haben dann irgendwelche Riesenpaläste da, in Frankreich ganz spektakulär, ne, aufgebaut. Oder in Potsdam gibt's auch so ein Spektakulärchen, ne? So. Und, und da haben sie die Paläste aufgebaut und das Volk hat gehungert. Und die Stände haben nicht genug gehabt, um ihre Wirtschaftsmacht, also Mittelstand, Handwerker und so weiter. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, die Stände wollen mitreden, wofür das Geld ausgegeben wird. So sind die Parlamente entstanden. Und das hat damit zu tun, dass man eben nicht will, dass der König das ganze Geld verprasst und alles entscheidet und die anderen müssen gucken, wo sie bleiben. Und dann bin ich doch sehr für Demokratie, ich bin auch sehr für Parlamente und ich bin auch sehr für Haushalts- und Budgetrecht. Und trotzdem bin ich auch für eine Schuldenbremse. Weil nämlich jeder Politiker immer eine super Idee hat, wofür man das Steuergeld ausgeben kann, ist ja nicht seins. Und dann wird das ausgegeben und hinterher sind es immer Schulden. Das Problem besteht eben darin, dass wenn Koalitionen gebildet werden, das ist meine blutige Erfahrung als Haushälterin mitten im Gemetzel, wenn die Koalitionen gebildet werden, dann tragen die nicht aus, wo gespart und wo ausgegeben wird miteinander, sondern kommt alles on top. Naja, gibt dem mal noch was, damit die Ruhe halten und mitmachen und sowas. Und dann wird immer mehr dran gebaut sozusagen. Ne? Und das Problem ist, man müsste eigentlich auf manche Sachen verzichten, sagen, das machen wir in Zukunft nicht mehr. Dann hat man Geld für andere Sachen, die man in Zukunft vielleicht machen will. So wird aber nicht diskutiert. Das haben Sie an der 1 Billion gesehen, ne? 1.000 Milliarden Euro. Schreiben Sie sich das mal auf den Zettel, Sie werden erstaunt sein. So, und diese Billion, die Sie da vor einem Jahr mit dem alten Bundestag noch aufgenommen haben, und da haben Sie uns was vorgeschwärmt von 500 Milliarden für die Infrastruktur, hat ja in der Bild-Zeitung gestanden, ne? Hat da alles der Herr Klingbeil in den Sozialismus vermopst. Ne? Also da bin ich auf Alarm, wenn ich das höre. 500 Milliarden für die Amerikaner, für die Kriegsproduktion, die sind sicher, ne? Ist klar. Und dass dann die Düsseldorfer Waffenschmiede dann jetzt auch in den USA produziert, ist auch klar. Jetzt kommen wir mal zum Geld. Die Amerikaner sind wirklich an der Kante, weil sie nicht mehr alles bestimmen können, wie sie wollen. Und der Dollar wird auch nicht die Weltleitwährung bleiben. Das ändert sich immer mal. Es waren mal die Holländer mit dem Gulden, die Weltleitwährung hatten, als die Holländer ihre großen Expansionen gemacht haben bis nach Indonesien. Und dann kamen irgendwann die Briten und haben das denen wieder abgeluchst. Die Spanier waren auch mal groß da. Die haben alle mal ihre Zeit gehabt, wo sie die Welt bestimmt waren. Briten lange, haben noch den Finanzplatz behalten. Königsfamilie sitzt drauf wie die Henne auf dem Ei. Und dann kam der Amerikaner mit seiner Fließbandarbeit in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also vor knapp 100 Jahren. Und dann hat auch einmal der Amerikaner mit dem Dollar alles abgebildet. Wie haben das die Burschen angestellt? Nicht nur mit dem Fließband. Die haben das auch damit angestellt, dass sie dann so um 1909 herum, 1910 herum versucht haben, den sogenannten Federal Act durchzusetzen, die Gründung einer, ja, wir sagen Bundesbank bei uns zu Hause, ne? Also einer Zentralbank. Und das waren 6 Banker, die das machen wollten. Der wichtigste war J.P. Morgan himself, also der J.P. Morgan, nicht die Bank, sondern der Mann, der so hieß und die Bank gegründet hatte. Und was haben die Burschen gemacht? Das weiß heute kaum jemand. Die haben dann einfach mal 2 schottische Banken, die in den USA auch ihre kleinen Filialen hatten, übel beleumdet, in der Zeitung verbreitet, die hätten kein Geld mehr und könnten nicht mehr auszahlen. Dann gab es einen Bankenrand auf die 2 schottischen Banken. Und vorher hatten die aber schon wochenlang vorher in England Gold bestellt. Das haben die rüberschiffen lassen nach New York. Und dann trat J.P. Morgan auf und andere und sagten, ja, das ist ja hier schlimm mit diesen fremden Banken. Wir haben ja gleich gesagt, wir brauchen hier mal so ein Zentralbankengesetz. Also wir können alle retten, wir haben Gold. Und so kam das zustande. Und bis heute ist es so, dass die Federal Reserve Bank Geld druckt und die Politik das bei denen bestellt. Und jetzt haben wir das erste Mal, dass es kippt, dass nämlich die Zentralbank selbst die Staatsanleihen aufkauft, die sich auf dem Markt nicht mehr verkaufen lassen. Übrigens, Deutschland hat versucht, 5 Milliarden Euro in Staatsanleihen zu platzieren. 4,5 hat sie untergekriegt, den Rest musste es behalten. Das heißt, es beginnt, dass die Märkte die Staatsanleihen nicht mehr kaufen. Und so eine Staatsanleihenkrise heißt, verschuldete Staaten plautzen auf den Pupser. Was? Da ist vorbei. Und das ist die Situation. Wenn die Finanzmärkte die Staaten mit dem gedruckten Geld fallen lassen, dann gibt es hier eine richtig große Finanzkrise. Das ist das, was ich vorhin am Anfang sagte. Der verschleppte Winter. Der ist noch nicht durch. Also wenn Sie hier auf dem Land ein bisschen Grund und Boden besitzen, behalten Sie das. Es ist wahrscheinlich mehr wert als das Geld, das Sie nur im Kopfkissen haben. Also das ist der Punkt, auf den ich hinweisen will. Wir wissen nicht, wie der Euro weiter verläuft. Das wissen natürlich auch die an der Regierung und die haben jetzt einiges aufgebaut, um das irgendwie zu steuern. Ich sage mal positiv, ich bleibe der Liebe. Die wollen versuchen, dass wir nicht so runterplatschen, sondern dass es so sanften, naja, oder auch unsanften Berg runtergeht, dass wir nicht gleich aufplauzen, ne? So. Da haben sie viel dafür gemacht. Und dann holen sie immer noch mehr Steuern rein, damit sie irgendwie noch die Potemkinschen Dörfer in der Verwaltung vorhalten können. Es werden Baustellen aufgemacht, die ein halbes Jahr stehen, wird nie ein Arbeiter gesehen, gibt Gründe. So, es ist irgendwie, wir täuschen noch vor, es wäre alles in Ordnung. Wenn Sie sich aber die Kernzahlen angucken, das ist das, was immer keiner machen möchte, zum Beispiel unser sogenannter Kapitalstock. Der Kapitalstock ist Infrastruktur plus Wirtschaft, Betriebe und Firmen, die man hat und innovative Produkte, also die Leistungsfähigkeit eines Landes, neues Geld zu verdienen. Und das war ja in Deutschland immer so. Wir hatten eigentlich immer jede Menge Geldbündel aus den Jackentaschenquellen, aber wir waren nicht reich. Merkt man heute als Rentner, wenn man eine Rente hat, die deutlich niedriger ist als in Italien oder Frankreich. Merkt man auch mit dem Teil der Leute, wie viele haben ein eigenes Haus. Also wir sind nicht reich als Land. Nach 2 Kriegen auch kein Wunder, ehrlich gesagt. Aber die Liquidität ist jetzt auch verschwunden. Uns quellen die Geldbündel auch nicht mehr aus den Taschen. Ne? So, und wenn Sie also einen schlechter werdenden Kapitalstock haben und eine zurückgehende Energieversorgung, die unsicher ist, eine ältere Bevölkerung, die jetzt vielleicht noch fleißig und arbeitsam ist, das unterstelle ich jedem von Ihnen, aber vielleicht nicht mehr der innovative Kopf in der KI, ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht tue ich jemand Unrecht, aber ne, so, dann preisen die Märkte das ein. Und der Ricardo nennt sowas, to watch your country deteriorate, zugucken, wie das eigene Land verfällt. Ja, und manche übertreiben dann ein bisschen, also so schlimm ist in Stuttgart doch nicht, aber da haben auch schon manche geunkt, das wird das neue Detroit. Mein Ex-Mann kam aus Detroit. Der hat mir erzählt, wie die Stadt verfallen ist. Und wie sie dann versucht haben, nachdem die Autoproduktion weg war, die Industrie brachen alle so zu Stadtgärten zu machen, damit die Leute dann sozusagen frisches Gemüse selber anbauen konnten, weil in amerikanischen Supermärkten das frische Zeug ziemlich teuer ist. Kriegst du alle möglichen Arten von blubbeligem Brot oder sowas, aber so, wie auch immer. Also, da hat es dann auch mal einen richtig interessanten Autor gegeben, der hieß Richard Florida, glaube ich, wie der Staat. Und der hat dann mal über die Second Cities geschrieben und dass man eben damit rechnen muss, dass Arbeiter in Zukunft noch 4 Stunden arbeiten und dann noch ein Haus im Garten zu Hause haben. Das kennen wir in der Gartenstadt bei uns in Dresden. Da wurde das auch gemacht, alle kleine Häuschen in Hellerau, kleinen Garten. Und wir wissen nicht, was kommt, aber die Politik weiß es auch nicht. Die haben keine Idee, die haben keinen Plan. Also versuchen sie jetzt einfach, so schnell wie möglich in mehr Steuerung reinzukommen. Und das heißt natürlich alles durchkontrollieren, was wir machen, damit wir steuerbar sind. Über die Angst, ob über die Migration oder über Corona, ich lasse das mal da stehen, über Kürzungen und ja, was soll ich sagen, sinkenden Wohlstand, den man wahrnimmt, wie jetzt eben zum Beispiel bei der Stromversorgung. In Berlin hat man es ja nun verstanden, da ist ja mal ein Praxistest passiert, auch wenn der dann durch eine linke Gruppe veranstaltet wurde, aber im Kern kann das auch durch einfach ein Missmanagement im Netz passieren, wie ich es vorhin dargestellt habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei mehreren tausend Ausgleichsmanövern pro Jahr statt 5 oder 6 Ausgleichsmanövern pro Jahr zu einem Blackout oder Brownout kommt, ist da. Und dann haben wir noch ein Problem. Das hat mir mal ein Kraftwerksexperte erklärt. Der hat mir gesagt, wir haben nur noch ganz wenige Kraftwerke, die schwarzstartfähig sind. Das dürfen Sie gerne googeln, Schwarzstart. Das bedeutet, dass ein solches Kraftwerk aus sich heraus anläuft und Energie produziert. Ich sag mal, plastisch gesprochen, die brauchen keinen Zündfunken. Während Windrad muss an, Solar muss alles angeschoben werden. Wenn Sie also jetzt einen wirklichen Blackout haben, dann dauert das auch ein paar Tage, bis das ganze Netz wieder stabil läuft in allen 3 Schichten, also Hochspannung, Mittelspannung und Niedrigspannung. Wir haben uns selber eine dicke Fußfessel ans Bein genagelt und uns noch 100 Meter hinter der Startlinie aufgestellt. Aber wir schaffen das. Also das ist sozusagen das Ergebnis dieser, wie ich finde, nicht erklärbaren Politik. Ich weiß nicht, was das Motiv war, sich so zu verhalten. Was wir jetzt machen können, ist in meinen Augen Folgendes. Erstens, Gott vertrauen. Alles andere wird nicht helfen. Das Zweite ist, mit den jungen Leuten reden. Die jungen Leute nehmen bestimmte Sachen wahrscheinlich noch gar nicht wahr. Die haben jetzt auch so viel zu tun im Alltag, dass sie noch gar nicht wissen, wie sie es alles schaffen sollen. Und das wird noch lustiger werden, wenn dann ab dem 01.01.2028 die AMLA, die Anti-Monetary Laundry Authority, also die Anti-Geldwäsche-Behörde, das ist so eine Art Bankenaufsicht für alle Länder, die im Euro sind, die sitzt in Frankfurt am Main, die gibt's schon, wenn die dann scharf gestellt wird, da kann man dann auch mal gucken, was sie noch unter dem Kopfkissen haben und so weiter. Die dürfen Hausdurchsuchungen machen, brauchen nicht mal eine Strafanzeige. Da wird dann wieder munter denunziert, weil irgendeiner wird schon immer denken, dass der sowieso schon mal immer Geld gehortet hat. Also das wird alles doch putzig. Ich bin da nicht begeistert. Die Banken sind dann rechenschaftspflichtig, alles wird im Vermögensregister erfasst. Jeder ist durchsichtig mit allem, was er hat. Dann wird natürlich meiner Meinung nach die Politik, die jetzt also das Geld rausballert, als gäbe es keinen Morgen, 28 sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Robin-Hood-Maßnahme und nehmen mal den Vermögenden einen ordentlichen Teil weg. Oder die Grenze liegt, entscheidet irgendjemand dann abends vorm Schlafen gehen. Und dann wird also abgeräumt, es geht dann gegen die Reichen. Da gibt's jetzt auch schon genug Leute, die Stimmung machen gegen die sogenannten Reichen. Also ein Land, wo der Spitzensteuersatz bei einem höheren Facharbeitergehalt anfängt, wie viele Reiche hat das denn? Ne? Also der Punkt auf der Sache ist, es wird dann eine große Umschuldung geben, wird Vermögen eingesammelt und dann wird das an andere, die nichts haben, umgelastet. Also es gibt ein Lastenausgleichsgesetz, das ist geändert worden. Bankenaufsichtsgesetz, also Kreditwesengesetz ist geändert worden, Versicherungsaufsichtsgesetz. Alles solche Gesetze, die den Versicherungen und Banken erlauben, auf die Einlagen ihrer Kunden zurückzugreifen, bis sie ihre Bilanz auf Null gezogen haben. Also man nennt das die zypriotische Lösung. Ne? In Zypern, 2013 war das, glaube ich, haben sie dann alles über 100.000 eingesammelt, um die Banken zu retten. Und da der Staat ja gesagt hat, ein zweites Mal können wir eine Bankenrettung nicht finanzieren, was übrigens stimmt, muss es dann also über die Kundschaft laufen. Und das ist die eine Seite. Und wie hoch das dann ist, ist offen. Sie kriegen immer von Ihrer Bank einen Brief, da steht dann drinnen, 100.000 sind sicher. Ne? Kennen Sie die Briefe? Haben Sie schon mal gekriegt? Können Sie wirklich in der Pfeife rauchen? Also der Rücklagenfonds ist so groß, dass man da 2 kleine Volksbanken oder eine mittlere Sparkasse retten kann. Mehr ist da nicht drin. Wenn alle Banken gleichzeitig kommen, dann garantieren die Ihnen 8,50 Euro. Naja, das ist ein bisschen übertrieben. Aber verstehen Sie, was ich meine? Die 100.000, das steht bis zu. Sie müssen das gründlich lesen. Also das finde ich zum Beispiel eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Dann nimmt man einen Menschen wie mir, jetzt bildlich gesprochen, 5.000 Euro weg, ne? Vermögensausgleich, du bist zu reich, gib die mal ab und so. Und dann kriegen 5.000, die gar nichts haben, die jeder 1.000. Dann haben die wieder 5 Wähler gewonnen und 1 hatten sie ja sowieso noch nicht. Aber das ist dann der Punkt. Und so wird dann 29 gewählt. Wir haben eine Europawahl und Bundestagswahl. Das ist meiner Meinung nach der Plan. Es gibt ja dann durch diese Politik, die wir jetzt haben, mit der hohen Inflation, mit den hohen Steuern, mit Benzinpreisen, die kein Schwein mehr bezahlen kann, 2,64 Euro gestern, ich dachte, mein Schwein pfeift. Also das heißt doch, dass wir alle verarmen, weniger Geld haben und dann alle dankbar sein werden, wenn der Staat umverteilt und die bösen Reichen sozusagen mal geschröpft hat. Die bösen Reichen sind meistens Leute, die ihr Geld in Firmen stecken und was aufbauen und Leute beschäftigen. Also ich will jetzt hier kein Heilig sprechen. Es gibt immer so eine und so eine in jeder Bevölkerungsgruppe, da wissen wir Bescheid. Aber es gibt eben auch viele, die was investieren, wenn sie Geld haben. Die gucken sich das nicht an. Sie warten auch nicht auf den digitalen Euro. Also ich denke, das ist eine Politik, die insgesamt auf verbrannte Erde fährt. Bei Energie haben wir es schon erreicht. Und dann hinterher sozusagen mit einer Robin-Hood-Aktion versuchen will, die Wählerstimmen sozusagen zu kriegen, die dann also völlig am Boden sitzen. Und das ist meiner Meinung nach völlig konträr zu dem, wie wir als Gesellschaft in unserer Wertebasis funktionieren. Wir halten was von ordentlicher Arbeit. Wir wollen, dass es gerecht zugeht. Wir wollen, dass Steuern bezahlt werden. Bezahlen wir auch, aber also die obersten 10% zahlen die Hälfte aller Steuern ein, ne? Einkommenssteuer und Lohnsteuern. Also muss man einfach mal sagen. So, wir wollen, dass sozusagen hier gute Arbeit geleistet wird. Wir wollen von der Arbeit leben können. Das hat dann alles keine Rolle mehr. Das gibt es dann alles nicht mehr. Und das ist für mich viel schlimmer, diese Abschaffung all dessen. Das ist für mich viel schlimmer, als jetzt in einem Politikbereich mal versagt zu haben. Zum Beispiel in der Energiepolitik. Das ist schlimm genug, aber könnte man noch mal sagen, haben wir uns geirrt, müssen wir dringend korrigieren. Aber sehen Sie jetzt, wie es losgeht, dass wir unser eigenes Erdgas da rausholen? Wir haben doch genug Erdgas. Theoretisch könnte Deutschland sich selber versorgen, über 30 Jahre lang, mit der Menge Erdgas, die die Russen jährlich geliefert haben. Wäre kein Thema. Könnten wir machen. Müssten wir natürlich selber bohren, ne? Fracking machen. Geht ja nicht. Obwohl die Methoden inzwischen so viel besser geworden sind, dass kaum noch Chemie eingesetzt wird. Aber das Fracking-Gas aus den USA, das ist natürlich was ganz anderes, ne? Und dass das mit dieselbetriebenen Schiffen hergeschippert werden muss, ist auch was ganz anderes. Also ich habe ja immer gelernt, das Klima ist weltumspannend. Aber vielleicht gibt's da auch in Deutschland irgendwie eine Luftgrenze. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wir müssen jetzt vieles umstellen der Politik, um diesen Herausforderungen entgegentreten zu können. Wir müssten sozusagen die Kohle weiterlaufen lassen, 2030 war eine Illusion. Wir müssen unser eigenes Gas fördern aus meiner Sicht. Ich habe weder Lust, vom Russen abzuhängen, noch vom Chinesen, noch vom Iraner oder vom Amerikaner. Ich will das alles nicht. Ich würde gerne auf eigenen Beinen stehen. Ansonsten wirst du hier rumgeschubst wie eine kleine Billardkugel auf dem Billardtisch. Und das gefällt mir nicht. Aber dann müsste man sich dazu entscheiden, als Volk zu sagen, da stehen wir selber hin, das kriegen wir schon gebacken und dann machen wir mal. Und ich erkenne überhaupt nicht in der Politik, dass jemand das Herz in der Hose hätte oder am rechten Fleck, um das zu machen. Und das macht mir Sorge. Und darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren, ohne dass wir aus dem Gottvertrauen fallen und immer schön in der Liebe bleiben. Danke.
Sie hörten einen Vortrag von Antje Hermenau, gehalten am 18. März in der Dorfkirche Malchow in der Uckermark.